Lieber Hörer, auf dieser Kassette ist ein Vortrag von Evangelist Wilhelm Pals, gehalten am 20. August 1989 in der Hammerhütte in Siegen. Es ist der letzte Abend einer zweiwöchigen Evangelisation mit dem Thema Eine echte Bekehrung. Und was dann? Wir freuen uns, dass Sie diese Botschaft hören wollen und wünschen Ihnen dabei Gottes reichen Segen.
Eine echte Bekehrung und was dann? So heißt heute Abend, an diesem letzten Abend der Evangelisation, unser Thema. Ich freue mich, dass wir wieder so viele sind. Viele waren während dieser Evangelisation oft hier, einige selten, einige vielleicht sogar das erste Mal. Ich denke, dass wir heute Abend drei verschiedene Gruppen hier unterscheiden dürfen. Ihr sollt jetzt nicht die Plätze wechseln, aber ich möchte das einmal so tun. Wir haben einmal die Gemeinden, die diese Evangelisation gewollt haben und die nun besonders auch die Mitarbeit hier getan haben. Dann haben wir eine zweite Gruppe von Zuhörern heute Abend. Das sind unsere Gäste, die eingeladen wurden und vielleicht öfter oder heute Abend zum ersten Mal hier sind. Und dann haben wir eine dritte Gruppe und ich denke, ich darf sie einmal so nennen, weil es ja so ist, das sind unsere Neubekehrten. Und zu diesen Neubekehrten möchte ich jetzt im ersten Teil ganz besonders sprechen. Ich werde dieses Wort einige Male gebrauchen und dann wissen Sie immer, was ich meine. Während dieser Evangelisation kamen Abend für Abend Menschen in die Seelsorge, um ihr Leben mit Jesus Christus ins Reine zu bringen. Und das hat uns viel Freude gemacht und wir sind so überaus dankbar dafür. Ich möchte für die, die heute Abend das erste Mal hier sind, ein paar einleitende Worte sagen, damit Sie so richtig den Einstieg bekommen und verstehen, was ich eigentlich meine. Ich denke, ich mache es noch einmal ganz schnell. Es ist zweimal gefährlich, wenn ich an diesen Apparat gehe, dann komme ich nicht mehr weg. Gestern Abend wollte ich hier 5 Minuten stehen und dann blieb ich eine Dreiviertelstunde hier. Und das, was ich eigentlich predigen wollte gestern Abend, das kam gar nicht mehr dran. Heute Abend will ich es aber wirklich ganz kurz machen, weil ich so viele, so wichtige Gedanken auf dem Herzen habe. Im ersten Teil für die Neubekehrten und dann für alle anderen. Aber ich möchte etwas wiederholen für die, die heute Abend das erste Mal hier sind, ganz, ganz schnell. Jesus teilt die ganze Menschheit in 2 Gruppen. Jesus spricht von einem breiten Weg, der zum Verderben führt und er sagt, viele sind es, die darauf wandeln. Jesus spricht von einem schmalen Weg, der zum Leben führt und er sagt, wenige sind es, die ihn finden. Vom Sündenfall her sind wir alle von Gott getrennt. Gott ist ein heiliger Gott und wir sind sündige Menschen. Auf der einen Seite ist der heilige Gott und auf der anderen Seite ist der sündige Mensch. Mit jeder neuen Sünde geht der Mensch weiter, weiter von Gott weg. Und die meisten Menschen leben nicht nur in der Sünde, sie sterben auch in der Sünde. Und eines Tages gehen sie in die Ewigkeit, ohne gerettet zu sein. Am Tage des Gerichts fallen sie durch, dann gehen sie noch einmal über eine Grenze in die ewige Nacht. Manche Leute haben sehr große Sünden, die ganze Stadt spricht darüber. Manche Leute haben so kleine Sünden, dass man sie kaum sieht. Bei Gott ist das egal. Es gibt Menschen, die haben so viele Sünden, die kann man nicht mehr zählen. Es gibt Menschen, die haben viel weniger Sünden als der andere. Bei Gott ist das eigentlich egal. Ob jemand mit vielen oder mit großen Sünden in die Ewigkeit geht, wenn er ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt stirbt, wird er verloren sein. Der Vater im Himmel hat in seiner großen Liebe das Liebste, was er hatte, nämlich seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Vor 2000 Jahren kam Jesus auf diese Erde. Er wurde Mensch, er lebte auf dieser Erde 33,5 Jahre, hat die beste Botschaft, die es überhaupt gibt, in diese Welt hineingerufen. Aber er hat mehr getan. Er hat aus Liebe sein Blut und Leben gegeben am Kreuz. Dann hat der Vater ihn auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und jetzt sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, dann wird er gerettet werden. Das ist Bekehrung. Ein Mensch hat seinen verlorenen Zustand erkannt. Er hat eingesehen, so wie ich gelebt habe, könnte ich niemals vor Gott bestehen. Aber wenn ich damit zu Jesus komme, dann macht das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, mich rein von aller Sünde. Und wenn ich dann Jesus im Glauben als meinen Heiland und Erretter annehme, werde ich wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. und mein Name wird eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Und dann darf ich Jesus folgen und mit ihm in einem neuen Leben wandeln. Hier treffe ich dann all die anderen, die auch bekehrt sind. Auf diesem Weg gibt es Leute aus einem katholischen Hintergrund, andere kommen aus einem evangelischen Hintergrund, einige kommen aus dem Islam, andere kommen wieder aus einer anderen Religion. Gestern Abend bekehrten sich zwei Personen aus Thailand. Ich konnte ihre Sprache nicht und sie verstanden meine Sprache nicht. Aber wir hatten eine gute Übersetzerin und das hat wunderbar geklappt. Wir haben uns gut verstanden und ich habe darüber gestaunt, was Gott tun kann, wie Gott die Herzen dieser beiden geöffnet und überwunden hat. Und dann haben wir zusammen gebetet und dann haben die beiden ganz allein Jesus gedankt für sein Kommen in diese Welt, dass sie ihn finden durften, dass er auch ihnen vergeben hat und dass sie jetzt ihm gehören dürfen. Und dann haben wir uns verabschiedet und sie gingen dankbar heim. Ich konnte die Sprache der Thais nicht, aber die Übersetzerin, die konnte es. Und so konnten wir uns verständigen. Welch ein Geschenk! Sie haben einen buddhistischen Hintergrund. Stell dir das vor, als Buddhisten aufgewachsen und gestern Abend erlebten sie eine Bekehrung, eine Wiedergeburt und jetzt dürfen sie mit Jesus gehen. Die Übersetzerin ist sehr daran interessiert, den beiden zu helfen. Sie werden das Material, das ich ihnen in Deutsch gegeben habe, übersetzen. Es wird sie übersetzen und dann will sie mit ihnen arbeiten und ihnen weiterhelfen. Sie haben bereits eine Bibel bekommen in ihrer Muttersprache und Gott wird weiter segnen. An einem Abend bekehrte sich eine Frau aus Südamerika. Sie sprach nur Spanisch und wir konnten uns nicht unterhalten. Aber es war ein Mann da, der als Übersetzer einspringen konnte. Und wir durften erleben, wie diese Frau aus Südamerika ein frohes Gotteskind wurde. An einem Abend ein Mann aus dem Libanon. Wie gut ist Gott! Wo wir auch herkommen, welche Kinderstube wir auch hatten, wenn das Evangelium uns erreicht und uns die inneren Augen aufgehen, dann sind wir alle gleich. Moody hat einmal gesagt, wenn der Heilige Geist in ein Herz hineinleuchtet, dann ist zwischen einem König und einem Bettler kein Unterschied mehr. Und ich möchte hinzufügen, wenn der Heilige Geist in ein Herz hineinleuchtet, dann ist zwischen den Menschen kein Unterschied mehr, ganz gleich aus welcher Religion sie kommen. In Römer 3, Vers 23 steht, sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Vor Gott sind alle gleich, sie sitzen alle im selben Zug oder sie sitzen alle im selben Boot, sie gehen alle denselben Weg, aber man kann aussteigen, man kann umsteigen, man kann auf die andere Seite kommen und viele durften das in diesen Tagen erleben. Auch einige Ehepaare, ältere Leute, junge Leute, Leute mittleren Alters, wir sind so dankbar dafür, ihr lieben Neubekehrten. Ihr habt mir versprochen, heute Abend dabei zu sein. Und ich denke, dass sie fast alle jetzt hier sind. Die nächsten Minuten sind ganz besonders für euch. Aber ich hoffe, dass ich es so sagen kann, dass auch die anderen gut folgen können und einen großen Gewinn haben. Ihr lieben Neubekehrten, wir haben in diesen Tagen viel über Sünde und Gnade gehört und zusammen darüber nachgedacht. Ich habe sehr offen darüber geredet, kein Blatt vor den Mund genommen und wir haben uns auch verstanden. Wir sind von Gott durch die Sünde getrennt, aber Gottes Liebe ist größer als die größte Schuld. Gott vergibt gern. Jesus sagt, wer da will, der komme zu mir. Jesus sagt nicht, der gehe zu dem oder dem, sondern der komme zu mir. Und Jesus sagt, ich mache alles neu. Jesus verspricht uns keine Reparatur, das wäre ja schon wunderbar. Jesus verspricht uns keine Reparatur, sondern Jesus verspricht uns neues Leben. Die Bibel vergleicht unser altes Leben mit einem schmutzigen Kleid. In der Stunde der Bekehrung zieht man das aus und gibt es ab. Man bringt Jesus nicht nur den schmutzigen Kragen, sondern das ganze schmutzige Kleid und er nimmt es weg. Das wird dann nicht in die Waschmaschine gesteckt und dann zieht man es wieder an. Nein, das wird weggetan. Man bekommt ein neues Kleid, das Kleid der Gerechtigkeit. Man bekommt ein ganz neues Leben. Die Bibel nennt das Bekehrung und Wiedergeburt. Bei der Bekehrung gibt man das alte Leben ab und dann bekommt man ein neues Leben in der Wiedergeburt, um dann in einem neuen Leben Jesus zu folgen. In der Bibel steht, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt. Andererseits steht in der Bibel, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gottes Kinder zu werden. Zwei Dinge sind ungeheuer wichtig, für den Menschen, der gerettet werden will.
Er muss eine Bekehrung erleben, damit seine Schuld abgetan wird. Er muss eine Wiedergeburt erleben, damit er ein Kind Gottes wird. Diese beiden Dinge sind Voraussetzung für das ewige Heil. Wie wird man seine Sünden los, indem man sie Jesus bringt? Wie wird man wiedergeboren, indem man Jesus Christus aufnimmt als seinen Heiland und Erretter? Die beiden Worte Bekehrung und Wiedergeburt sind in diesen Tagen sehr oft vorgekommen. Manchmal werde ich gefragt, warum ich das immer so betont sage. Du brauchst eine Bekehrung und eine Wiedergeburt. Manchmal fragen mich sogar Leute, ist denn das nicht dasselbe, Bekehrung und Wiedergeburt? Nein, das ist durchaus nicht dasselbe. Das gehört zwar zusammen, aber das sind zwei Seiten eines zusammenhängenden Geschehens. Und es kann sein, dass jemand sich mit Tränen bekehrt und trotzdem nicht wiedergeboren wird. Dass er in diesem Prozess stecken bleibt. Bekehrung ist die eine Seite und Wiedergeburt ist die andere Seite. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde. Bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich das neue Leben in Jesus Christus. Beide Male ist ein Gebender und ein Nehmender da. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und der Herr nimmt sie weg. Bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es im Glauben auf. Die Errettung besteht aus Bekehrung und Wiedergeburt. Ich möchte das mal mit einem ganz einfachen Beispiel erklären. Ich habe hier ein 5-Mark-Stück. Dieses 5-Mark-Stück ist eine Münze. Eine Münze. Aber diese Münze hat zwei Seiten. Jetzt stell dir einmal vor, an dem Tag, als diese Münze geprägt wurde, hätte irgendetwas nicht funktioniert und auf der einen Seite wäre überhaupt nichts drauf. Die eine Seite wäre geprägt und auf der anderen Seite wäre nichts drauf. Dann wäre diese Münze nicht 2,50 Mark wert, sondern diese Münze wäre als Zahlungsmittel überhaupt nicht zu gebrauchen. Es ist zwar nur eine Münze, aber sie hat zwei Seiten und beide Seiten müssen geprägt sein. So ist Errettung eine große Sache, aber Errettung besteht aus Bekehrung und Wiedergeburt. Jetzt sage ich es noch einmal, bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und der Herr nimmt sie weg. Bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es auf. Ihr lieben Neubekehrten, das habt ihr erlebt. Das habt ihr in dieser Evangelisation erlebt. Bitte, wenn ihr in Zukunft betet, bitte betet nie mehr darum, dass Gott euch das schenkt, sondern dankt ihm immer wieder dafür, dass ihr das erleben durftet. Wir lesen in der Bibel, 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, seht, ein neues ist geworden. Das Alte ist vergangen, ist erledigt, ein neues ist entstanden. Soll nicht erst, sondern ist geworden. In Jesaja Kapitel 43 lesen wir, Vers 1, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann heißt es weiter in Vers 18, denke nicht mehr an die früheren Ereignisse zurück, beachte das Vergangene nicht mehr. Seht, ich vollbringe etwas Neues, schon tritt es in Erscheinung, gewahrt ihr es denn nicht? Ich vollbringe etwas Neues, sagt Gott. In einem alten Lied heißt es, er hat alle meine Sünden von mir weggetan. Er hat. In einem anderen Lied heißt es, nie mehr, nie mehr. Gott gedenkt der Schuld nie mehr. In einem anderen Lied singen wir, weißer denn der Schnee, weißer denn der Schnee. Mächtig ist der Helfer in Not, sein Blut macht uns weißer denn Schnee. Ihr lieben Neubekehrten, die ihr in diesen Tagen zu dieser Lebenswende gekommen seid, am Kreuz euer altes Leben abgelegt habt wie ein schmutziges Kleid, Jesus aufgenommen habt als euren Heiland und Erretter, ihr seid jetzt auf der anderen Seite. Ja, wir haben zusammen Jesus dafür gedankt, aber jetzt bleibe in dieser Gewissheit und gehe mutig und freudig diesen Weg. Das Alte ist vergangen, seht, ein neues ist geworden. Wenn ein Kind geboren wird, dann ist es ein richtiges Menschenkind. Es wird nicht erst ein richtiges Menschenkind, wenn es an Vaters Schreibtisch sitzen kann, sondern wenn es geboren ist, ist es ein richtiges Menschenkind. Und wenn ein Mensch wiedergeboren ist, dann ist er ein richtiges Gotteskind. Ihr lieben Neubekehrten, ihr seid mit Gott in Ordnung. Bitte hört das einmal ganz gut. Ihr seid mit Gott in Ordnung. Zwischen dir und deinem Gott ist alles klar. Du bist so rein, als hättest du nie mehr gesündigt. Und du musst nie mehr eine Sünde bekennen, die du vor diesem Zeitpunkt getan hast. Zwischen dir und deinem Gott ist alles in Ordnung. Hört, was ich jetzt sage. Bei der Bekehrung, bei der Errettung, die dann zur Wiedergeburt führt, geht es nicht nur um einige Sünden, sondern um alle Sünden. Es ist nicht möglich, dass einem Menschen bei seiner Bekehrung 50% seiner Sünden vergeben werden und 50% behält er noch. Oder dass ihm 95% seiner Sünden vergeben werden, aber 5% hat er noch. Entweder die Bekehrung war echt und alle Sünden sind weg, oder die Bekehrung war nicht echt und alle Sünden sind noch da. Bei der Bekehrung geht es nicht um einige Sünden, sondern um das ganze alte Leben. Oh, wie viele Menschen gibt es, die immer wieder mal ein paar Sünden bekennen und dann geht das alte Leben weiter. Und dann haben sie mal wieder so eine Stunde, wo sie überführt sind, dann bekennen sie wieder ein paar Sünden und das alte Leben geht weiter. Bei der Bekehrung bringt man das ganze alte Leben zu Jesus Christus wie ein schmutziges Kleid. Und er nimmt es weg und man wird so rein, als hätte man nie gesündigt. Du bist mit Gott in Ordnung. Das heißt aber nicht, dass du jetzt auch mit deinen Mitmenschen in Ordnung bist. Vielleicht musst du nach Hause gehen und dich bei deiner Frau entschuldigen. Vielleicht musst du irgendein Werkzeug, das du in deiner Firma mal mitgehen lassen hast, so wieder zurückbringen. Vielleicht ist da sonst irgendetwas. Vielleicht hast du in deinem Haus Literatur, vielleicht sogar okkulte Literatur, Bücher, die Gott gar nicht gefallen. Im Moment deiner Bekehrung denkst du gar nicht daran. Vielleicht fällt es dir erst eine Woche oder einen Monat nach deiner Bekehrung auf, was du da für Dinge im Hause hast, die Gott gar nicht gefallen. Vielleicht bist du gerade mitten in einem Yogakurs. Du hast ihn schon 4-mal besucht und das geht noch 12-mal weiter. Und jetzt hast du dich bekehrt. Nächsten Mittwoch gehst du wieder hin. Und du findest nichts Schlechtes dabei. Und inzwischen hat irgendein Gläubiger dich darüber informiert. Vielleicht hast du ein Traktat darüber gelesen. Und mit einem Mal wird dir klar durch Gottes Geist, dass das nicht gut ist. Dass Gott diese Dinge nicht wünscht. Diese okkulten Praktiken gehören nicht in unser Leben hinein. Mit einmal merkst du, Mensch, das ist ja ganz verkehrt. Jetzt gehst du zur Volkshochschule, meldest dich ab, vielleicht kriegst du ein paar Mark wieder. Wenn nicht, dann lässt du es laufen, aber da bist du raus. Es kann sein, dass nach der Bekehrung noch manches in Ordnung gebracht wird. Vielleicht hast du zu Hause Schallplatten mit ganz gottlosen Liedern. Schallplatten von Udo Jürgens, zum Beispiel das Lied »Der Teufel hat den Schnaps gemacht«. Mit solchen Schallplatten kann ein bekehrter Mensch nicht gut leben. Früher hast du diese Dinge mit Wonne gehört. Wenn du sie nach deiner Bekehrung wieder auflegst, mit einmal merkst du, also das gefällt Gott gar nicht. Was sind denn das für gottlose Lieder? Dann wirst du diese Schallplatte aus deinem Hause verbannen. Aber verschenke sie nicht, sondern mach sie kaputt, brenn sie auf. Und so gibt es nach der Bekehrung sicher noch manches zu ordnen. Aber das hat nichts mit deiner Errettung zu tun. Ihr lieben Neubekehrten, ihr seid auf der anderen Seite. Und jetzt dürft ihr in der Kraft Gottes ein neues Leben führen. Noch einiges in Ordnung bringen, klar. Aber vorwärts, vorwärts mit Jesus. Bitte bete nie mehr, Herr Jesus, nimm mich an. Bitte bete nie mehr, Herr Jesus, rette mich. Er hat dich doch angenommen. Er hat dich doch gerettet. Danke ihm immer wieder dafür. Ich werde meine Frau nie mehr bitten, liebe Margret, heirate mich doch. Obwohl ich so gern mit ihr verheiratet bin. Aber ich werde sie nie mehr darum bitten. Warum denn nicht? Weil wir bereits verheiratet sind. Das ist eine einmalige Sache. Und genauso ist das auch mit der Errettung. Ich habe mich bekehrt. Ich bin bekehrt. Ich bin wiedergeboren. Ich bin ein Gotteskind. Das ist eine abgeschlossene Sache. Jetzt soll ich im Glauben wachsen und zur Ehre Gottes dienen. Und wie ist das, wenn mir eine neue Sünde passiert? Was mache ich dann? Wenn mir eine neue Sünde passiert, muss ich mich dann wieder bekehren? Oh, wenn mir eine neue Sünde passiert, dann bin ich immer noch ein Gotteskind. Was ist denn, wenn ein Kind die Windeln voll hat? Ja, wenn ein Kind die Windeln voll hat, dann rufen wir nicht die Hebamme und schimpfen und sagen, gucken Sie das mal an, wie sieht das aus? Da hat doch irgendwas nicht geklappt. Nein, nein, das war alles in Ordnung. Das Kind ist geboren, es lebt und jetzt hat es sich schmutzig gemacht. Jetzt müssen wir es sauber machen und nicht nur einmal, noch viele Male, bis es herausgewachsen ist aus den Windeln. Das ist im Geistlichen ähnlich. Wir machen uns noch viele Male schmutzig. Ich glaube, dass die Liebe Gottes größer ist als Mutterliebe. dass die Liebe Gottes größer ist als Vaterliebe. Wenn du dich schmutzig gemacht hast, Kind Gottes, dann darfst du zu deinem Vater im Himmel gehen und es ihm sagen. Dann darfst du zu Jesus Christus gehen und es ihm bekennen. Sein Blut macht dich rein. Und wenn es dir wieder passiert, dann gehst du wieder zu ihm. Aber so wie ein Kind sich entwickelt und stark wird und schließlich sauber wird, so soll es auch bei uns sein, dass wir aus den Kinderschuhen herauswachsen. Nun, wir dürfen nicht sagen, dass wir eines Tages so perfekt sind, dass uns nie mehr ein Fehler passiert. Der Teufel kann uns immer wieder an der einen oder anderen Ecke erwischen. Aber wir sind ja Kinder, Kinder Gottes, und wir bleiben Kinder Gottes. Zwar sollen wir wachsen vom Kindlein zum Jüngling in Christus, wir sollen stark werden, aber auch einem Jüngling in Christo kann ein Missgeschick passieren, auch einem Erwachsenen in Christo kann eine Sünde passieren. Dann gehen wir zu Jesus und sagen es ihm und er vergibt und dann geht es weiter an seiner guten Hand. Ich glaube, an dieser Stelle versagen viele, viele Gotteskinder. Sie haben eine klare Bekehrung erlebt, sie sind wirklich wiedergeboren. Sie hatten Heilsgewissheit, es ging einige Tage ganz gut und dann kam eine neue Sünde und sie haben gedacht, naja, das machen die anderen sicher auch mal. Und dann kam wieder eine neue Sünde und sie haben es nicht so ernst genommen und dann noch eine und noch eine und schließlich kommt der Teufel persönlich und sagt, guck mal, wie du aussiehst. Guck mal, wie du aussiehst und du willst bekehrt sein. Du bist doch nichts besser als andere Leute. Und manche kommen dann so in Not. Vielleicht war die Bekehrung gar nicht echt, vielleicht stimmt das alles gar nicht, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Ihr lieben Neubekehrten, es kann so schnell eine neue Sünde passieren, aber wenn sie passiert, bitte dann geh so schnell wie möglich damit zu Jesus. Das Blut Jesu Christi, das dir an dem Tage deiner Bekehrung alle deine Sünden weggenommen und dich ganz rein gemacht hat, das Blut Jesu Christi macht dich neu rein von dieser Schuld und du darfst entlastet mit einem guten Gewissen, dankbar und froh Jesus nachfolgen und ihm mit Freuden dienen. Der Herr möge euch das groß machen und euch darin segnen. Jemand hat einmal gesagt, es ist keine Schande, wenn ein Bekehrter einmal fällt, aber es ist eine Schande für ihn, wenn er liegen bleibt. Ich möchte das einfach einmal mit einem Beispiel erklären. Angenommen, wir hätten heute hier einen stadtbekannten Sportler, vielleicht sogar einen deutschen Meister oder einen Weltmeister, nehmen wir mal an. Einen großen Sportler hätten wir jetzt hier im Saal. Und wir würden diesen Sportler fragen, sag mal, hattest du in deinem Leben viele Siege? Dann wird er sagen, ja selbstverständlich, sonst wäre ich nicht Weltmeister. Schön. Und dann würden wir fragen, hattest du in deinem Leben auch mal Niederlagen? Und dann wird er sagen, oh ja, viele, viele. Ich könnte Bücher darüber schreiben. Ja, und trotzdem bist du Weltmeister geworden. Wie ist denn das möglich? Wie kann denn ein Mensch, der öfter Niederlagen erlebt, Weltmeister werden? Ja, weil er immer wieder aufgestanden ist. Weil er immer wieder aufgestanden ist, weiter trainiert hat. Und genauso ist das im Geistlichen. Oh, wie oft bin ich ausgerutscht nach meiner Bekehrung. Ich sage euch ein Beispiel. Ich habe mich am Sonntag bekehrt. Bis dahin hatte ich ein schlimmes, gottloses Leben geführt. Und dann am Montagmorgen habe ich in der Firma meinen Kollegen, mit dem ich viel zusammengesündigt hatte, gesagt, das und das tue ich nicht mehr. Ich habe etwas Gewaltiges erlebt gestern Nachmittag und habe meinen Kollegen von meiner Bekehrung erzählt. Und die haben den Kopf geschüttelt und konnten das nicht verstehen. Jetzt wird er auch noch fromm, das fehlt noch. Und dann hat es gar nicht lange gedauert, irgendetwas ging schief bei der Arbeit und dann rutschte mir etwas über die Lippen. Ich habe mich zutiefst erschrocken, aber es war draußen. Früher war das für mich das Normale. Wenn etwas schief ging, habe ich laut geflucht. Aber nun war ich bekehrt. Nun war etwas schief gegangen. Und in diesem unbedachten Augenblick rutschte mir etwas über die Lippen. Aber sie hatten es gehört. Und der alte Geselle sagt, oh, naja, fluchen kann er aber noch ganz schön. Sie hat wohl gedacht, von seiner Frömmigkeit, na da ist sicher nicht viel dran. Vorhin hat er uns erzählt, dass er jetzt Christ geworden ist, dass er jetzt anders lebt. Fluchen kann er aber noch ganz schön. Ich kann euch sagen, ich habe mich geschämt. Ich hätte weinen können. Ich war 20 Jahre alt. Dann bin ich in den Heizungskeller gegangen und habe da gesessen und überlegt und gebrütet. Bin ich überhaupt richtig bekehrt? War das überhaupt echt? Wie konnte denn jetzt so etwas passieren? Ich bin doch jetzt ein Gotteskind. Ich habe doch Jesus angenommen. Warum mache ich denn jetzt so etwas? So eine Pleite. Das hat mir so wehgetan. Aber dann kam Gott mir in seiner Liebe zu Hilfe. Da hat Gott es mir gezeigt, ich bin ein Kind Gottes und Kinder können fallen, Kinder können sich schmutzig machen. Und dann habe ich es Jesus gesagt und gebeten, Herr, vergib mir das, dass ich das gemacht habe jetzt. Ich will nie mehr fluchen. Und dann konnte ich es glauben, Jesus hat es mir vergeben. Und dann bin ich wieder in die Werkstatt gegangen. Ich kann mich nicht daran erinnern, je noch einmal geflucht zu haben. Es hat andere Dinge gegeben in meinem Leben nach meiner Bekehrung. Da war es schwerer. Da hatte ich noch mehr Probleme. Oh, wie oft hatte ich Grund, nach meiner Bekehrung zu Jesus zu gehen. Und wieder musste ich ihm sagen, Herr Jesus, das war nicht richtig. Ich merke das. Da war ich lieblos. Oder da habe ich falsch reagiert. Das war nicht richtig, was ich da gemacht hatte. Und ich hatte so einen schlechten Gedanken. Herr Jesus, ich habe dich damit betrübt. Es tut mir leid. Ihr lieben Neubekehrten, es wird bei euch ähnlich sein. Ihr werdet nicht immer Sieg haben. Ihr werdet auch Niederlagen haben. Aber wenn ihr Niederlagen habt, macht es wie die Sportler. Steh wieder auf. Bring die Sache zum Kreuz, bitte um Vergebung. Jesus vergibt dir auf der Stelle. Und dann darfst du freudig Dank sagen, dass du jetzt wieder rein bist. Und dann geht es weiter, weiter mit ihm. In der Bibel steht, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Aber Heiligung bedeutet nicht ein fehlerfreies Leben, sondern Heiligung bedeutet ein ständig geordnetes Leben. Ein ständig geordnetes Leben. Und wenn dir morgen sogar etwas ganz Schlimmes passieren würde, in einem unbedachten Augenblick, 5 Minuten später kann alles in Ordnung sein. Geh irgendwo an eine Ecke, wo du allein bist, sag es Jesus und er nimmt es dir weg. Und dann sag nicht Amen, sondern dann danke ihm, dass er es dir weggenommen hat und dann geh fröhlich zurück an deinen Arbeitsplatz. Und er wird dir helfen, du wirst wachsen, du wirst stark werden und du wirst ein Segen werden für andere Leute. Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang, Nachfolge Jesu ist ein Kampf. Wir haben es mit einem ganz gemeinen Feind zu tun. Der Teufel, der sogar Jesus zu Fall bringen wollte. Der Teufel, der dem Apostel Paulus das Leben so schwer gemacht hat. Der Teufel, von dem in der Bibel so oft die Rede ist, er steht auch gegen dich. Und er kennt deine schwachen Stellen. Und immer wieder wird ihm etwas einfallen, um dich irgendwie ins Rutschen zu bringen. Und manchmal wird es ihm gelingen. Aber dann steh wieder auf und sag es Jesus und er wird dir vergeben. Nachfolge Jesu ist ein Kampf. Wie oft haben wir mit unseren Gliedern dem Teufel gedient? Unsere Hände haben dem Teufel gedient. Unsere Füße sind Sündenwege gegangen. Unsere Lippen sind Lügenlippen. Unsere Augen und Ohren waren unrein. Unsere Gedanken gefielen Gott nicht. Ihr lieben Neubekehrten, jetzt nach der Bekehrung möchte Gott, das steht in Römer Kapitel 12, jetzt möchte Gott, dass wir unseren Leib ihm zur Verfügung stellen. Früher waren unsere Glieder Werkzeuge der Sünde. Jetzt sollen unsere Glieder Werkzeuge der Gerechtigkeit sein. Das steht in Römer Kapitel 6. Ihr lieben Neubekehrten, habt ihr den Mut, morgen früh in eurer stillen Zeit, in eurem Gebet zu sagen, Herr Jesus, ich danke dir für diesen neuen Tag. Ich weihe mich dir. Herr Jesus, hier sind meine Hände. Heute sollen sie dir dienen. Ich weihe dir meine Füße, meine Lippen, meine Augen, meine Ohren, meine Gedanken, meine Zeit, mein Geld, mein Leben. Heute möchte ich für dich leben. Ihr lieben Neubekehrten, probiert das einmal aus und Gott wird euch Kraft schenken und ihr werdet staunen, wie ganz anders der Tag verläuft. Ihr jungen Männer, die ihr noch nicht gebunden seid, noch keine feste Verbindung habt, ich meine jetzt mit dem anderen Geschlecht, ich bitte euch, ihr jungen Männer, betet viel in dieser Angelegenheit. Vielleicht möchtest du einmal heiraten. Bitte beginne nicht einfach irgendeine Freundschaft, eine Liebschaft. Bete viel in dieser Angelegenheit, dass der Herr dich richtig leitet. Bitte beginne nie eine Freundschaft mit einem Mädchen, das nicht bekehrt und nicht wiedergeboren ist. Wenn du das tust, dann handelst du ganz schlimm gegen den Willen Gottes. Das ist Gott ein Greuel, wenn du das tust. Ziehe nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Das gilt genauso für die Mädchen. Wenn du schon eine feste Freundschaft hast und den Eindruck hast, dass ihr wirklich zusammenpasst, aber die andere Seite ist noch nicht bekehrt, dann solltest du viel dafür beten und alles dran setzen, den Freund oder die Freundin für Jesus zu gewinnen. Aber wenn das in einiger Zeit, in einigen Tagen oder Wochen einfach nicht geschieht und du merkst, dass sich das Herz, statt sich langsam zu öffnen, immer mehr verschließt und schließlich sogar verkrampft und der Freund eines Tages vielleicht sogar sagt, Mensch, jetzt hör auf mit dem frommen Zeug. Ich habe ja nichts dagegen, dass du das glaubst, aber bitte lass mich damit in Ruhe. Dann solltest du erkannt haben, dass das nicht Gottes Führung für dein Leben ist. Und dann löse diese Freundschaft auf. Und wenn du 1000-mal gedacht hast, es gäbe keinen besseren für dich und keine bessere, löse diese Freundschaft auf und du wirst staunen, wie Gott diesen Gehorsamschritt belohnt. Aber wenn du schon verheiratet bist, dann ist das etwas ganz anderes. Die Ehe ist unauflöslich für Gott. Die Ehe ist keine menschliche Einrichtung, sondern eine Schöpfungsordnung Gottes. Gott hasst Ehescheidungen, steht in der Bibel. Gott hasst Ehescheidungen. Wenn du schon verheiratet bist und noch mit deinem Mann oder mit deiner Frau zusammen bist, manche sind bereits geschieden, dann ist es geschehen, dann kann man es nicht mehr, dann ist es nun einmal so. Aber wenn du verheiratet bist und dein Partner noch nicht bekehrt ist, lieber Mann oder liebe Frau, manchmal macht der eine, manchmal macht sie den Anfang, bitte dann versuche alles, was auch nur in deiner Macht steht, den Ehepartner für Jesus zu gewinnen. Sei lieb zu ihm. Und wenn er gehässig zu dir ist, sei lieb zu ihm. Bitte streite nie mit ihm. Mit Streiten erreichst du nichts. In der Bibel steht, ein Knecht des Herrn darf doch nicht streiten. Bitte tu das nicht. Wenn eine Frau sich bekehrt und sie geht nach Hause und dann sagt sie ihrem Mann, schade, dass du nicht dabei warst. Das hättest du mal hören sollen. Du hättest das gerade nötig. Der hätte dir mal richtig die Leviten gelesen. Da kannst du noch lange warten. Der wird lange nicht kommen. Bitte sei lieb mit deinem Mann oder mit deiner Frau und habe viel Geduld. Manchmal geht es sehr schnell, manchmal dauert es sogar Jahre, bis auch der andere Teil dann zu Jesus findet. Aber wir wollen ganz große Hoffnung finden, dass da, wo Jesus begonnen hat, es auch eine Fortsetzung gibt in der Familie. Und wenn du Kinder hast, heranwachsende Kinder, bete jeden Tag für deine Kinder. Sei ihnen ein Vorbild. Ich denke besonders da, wo beide bekehrt sind, Vater und Mutter. Ihr lieben Eltern, unsere Kinder müssen sehen an uns, dass es sich lohnt, mit Jesus zu leben. Ich habe manchmal gedacht, wenn unsere Ehe nicht glücklich wäre, ja, welche Ehe kann denn dann überhaupt noch glücklich sein? Und ich habe immer wieder bei mir den Wunsch gehabt, unsere Kinder sollen sehen, dass wir glücklich sind. Ich will das nicht nur predigen, sondern unsere Kinder sollen an uns sehen, dass wir glücklich sind. Eigentlich sollte es so sein, dass unsere Kinder, wenn sie heranwachsen, und sie denken schon sehr früh darüber nach, eigentlich sollte es so sein, dass unsere Kinder, wenn sie noch klein sind, schon bei sich denken, oh, wenn ich einmal groß bin, ich möchte auch so glücklich sein wie Mutti. Wenn ich einmal groß bin, ich möchte auch so glücklich sein wie Vati. Ihr lieben Eltern, seid Vorbilder für eure Kinder. Habt ein Herz voller Liebe. Und es wird abfärben und eure Kinder werden euch folgen in diesem. Und wenn es Schwierigkeiten gibt in der Familie und das eine oder andere Kind ausschert, dann habt viel Geduld und betet weiter, immer in der Hoffnung, dass Gott es dann eines Tages überwindet. In der Bibel steht, seine Gebote sind nicht schwer. Wer Jesus Christus lieb hat, der kann fast nicht anders, als immer wieder mit dem Wunsch zu leben, ich möchte heute Jesus Freude machen. Wir lesen im Titusbrief, Kapitel 2, Vers 14, Jesus hat uns von jeglichem Sündendienst losgekauft. Jesus hat uns von jeglichem Sündendienst losgekauft, um sich ein reines Volk zuzubereiten, das für ihn da ist und sich eifrig in guten Werken betätigt. Ihr lieben Neubekehrten, ich möchte euch drei ganz wichtige Ratschläge mitgeben für euren weiteren Weg. Und ich bitte euch, nehmt sie ernst. Nehmt sie ernst. Ich möchte das mit einem Bild erklären, um es euch noch besser einzuprägen. Stellt euch einmal vor, wir würden hier eine riesige Überdachung bauen. Für eine Ausstellung. Eine riesige Überdachung. Ein Dach, das viele Meter Durchmesser hat. Ein großes, rundes Dach. Und dieses große Dach würden wir auf drei Säulen legen. Und diese drei starken Stahlbetonsäulen tragen dieses mächtige Dach. Alle drei Säulen sind gleich stark und tragen die gleiche Last. Alle drei Säulen sind gleich wichtig. Wenn eine Säule davon zerstört würde, dann würde die ganze Geschichte zusammenbrechen. Alle drei Säulen sind gleich wichtig. Ganz gleich, welche Säule bricht. Die Geschichte bricht zusammen. Ich möchte euch drei Säulen zeigen. Ihr lieben Neubekehrten, ich möchte über drei Dinge sprechen, die für euer weiteres Leben ungeheuer wichtig sind. Die erste Säule. Lies deine Bibel jeden Tag. Lies deine Bibel jeden Tag. Bitte tu das. Gott möchte jeden Tag mit dir reden und sage ja nicht, du verstündest die Bibel nicht. Bitte lies ganz besonders viel im Neuen Testament in der ersten Zeit. Und vielleicht erst nach Monaten oder im nächsten Jahr gehst du dann ans Alte Testament. Das Neue Testament ist leichter zu verstehen, da begegnet dir Jesus auf allen Seiten. Aber lies deine Bibel jeden Tag. Manche Leute lesen am Sonntag 10 Kapitel und dann 6 Tage nichts mehr. Gerade so, als wenn jemand am Sonntag eine ganze Pute oder eine Gans mit einem Mal aufisst und dann 6 Tage nichts mehr. Das geht doch nicht. Du brauchst jeden Tag Nahrung für deinen Leib. Und du brauchst jeden Tag Nahrung für deine Seele. Bitte lies deine Bibel jeden Tag. Und wenn irgend möglich am Morgen, wenn irgend möglich am Morgen, stell deinen Wecker 5 Minuten früher. Was ist denn schon dabei? Stell deinen Wecker 5 Minuten früher und dann lies 2, 3 Verse in der Bibel ganz langsam, denk ein bisschen drüber nach und dann betest du noch 1 Minute und dann beginnt der neue Tag. Vielleicht reichen dir 5 Minuten nicht. Gut, dann stell deinen Wecker 10 Minuten früher. Und dann liest du ein paar Minuten und dann betest du noch kurz und dann beginnt der neue Tag. Ihr lieben Neubekehrten, ich denke, die meisten haben es bereits begonnen, weil ich es euch in der Seelsorge schon gesagt habe. Wenn das noch nicht so ist, bitte stell deinen Wecker heute Abend noch ein paar Minuten früher und probier das aus morgen früh und du wirst staunen, was dabei herauskommt. Am Morgen das erste Gespräch mit deinem Heiland. Wenn wir die Bibel lesen, dann redet er mit uns. Wenn wir beten, dann reden wir mit ihm. Und diese Wechselbeziehung, die muss in unserem Leben funktionieren. Die muss gepflegt werden, sonst kommen wir nicht durch. Damit bin ich schon beim 2. Punkt. Aber doch noch etwas zur Bibel. Ich habe euch allen einen Bibelkurs mitgegeben. Ihr lieben Neubekehrten, bitte, bitte, bitte arbeitet ihn durch. Tut das und ihr werdet ungeheuer viel dabei lernen. Und wenn ihr an irgendeiner Stelle Mühe habt, bitte, bitte doch einen anderen, der schon länger bekehrt ist. Er wird euch sofort helfen. Wir haben im Mitarbeiterkreis uns so viele Gedanken darüber gemacht. Wie könnten wir das machen? Wie könnten wir den Leuten helfen, die sich bekehrt haben? Und dann war eine ganz große Bereitschaft dazu. Es sind so viele bereit, dich sogar zu besuchen. Einmal in der Woche an einem Abend mit dir zusammenzusitzen und mit dir zusammen am Bibelkurs zu arbeiten oder mit dir über Fragen zu reden, mit dir zusammenzusitzen und zu beten. Das muss nicht sein, aber das darf sein. Und wie wäre ich glücklich, wenn es in vielen Fällen so geschehen würde. Lies deine Bibel jeden Tag, bete jeden Tag. Ich habe vorhin gesagt, 1 Minute am Morgen. Da fragt sich jemand, ja, was kann man denn in 1 Minute sagen? 1 Minute am Morgen. Lohnt sich das überhaupt anzufangen? Ich will euch nur einmal eine Kostprobe geben. Angenommen, du wärst morgen so in Zeitnot, hast sogar die Zeit verschlafen, bist gar nicht zum Bibellesen gekommen, springst aus dem Bett und jetzt denkst du also gut, Bibellesen kann ich jetzt gar nicht mehr, aber ich werde wenigstens noch beten. Also 1 Minute. Und jetzt fängst du an und sagst, lieber Herr Jesus, ich danke dir für die hinter mir liegende Nacht. Ich danke dir, dass ich wieder erwacht bin, dass du mir diesen neuen Tag schenkst und dass du mir versprochen hast, mit mir zu gehen. Das steht in der Bibel und das glaube ich. Herr Jesus, ich will dir heute folgen und ich will zu deiner Ehre leben. Herr Jesus, sei mit mir auf meinem Weg. Oh, ich danke dir, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich errettet bin, dass ich bekehrt bin, dass ich wiedergeboren bin, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Seit Freitag oder seit Donnerstag ist alles anders. Ich bin dein und du bist mein und du lässt mich nie mehr los. Herr Jesus, segne auch meine Eltern und meine Geschwister, besonders dass dem Bruder, der noch nicht bekehrt ist, hilf doch, dass er das auch bald erlebt. Herr, und du weißt, ich möchte so gern meine Arbeitskollegen einmal einladen zur Versammlung. Ich habe aber nicht den Mut. Herr Jesus, bitte gib mir doch den Mut, dass ich das schaffe und gib mir die richtigen Worte. Herr, bitte segne die ganze Gemeinde, in die ich jetzt immer gehe. Segne die Mitarbeiter, aber segne auch die Missionare, die in der ganzen Welt arbeiten. Herr Jesus, segne dein Volk auf dem ganzen Erdenrund. Und ich danke dir, dass ich auch dazu gehören darf. Amen. Das war 1 Minute. Das war 1 Minute. Stell dir das einmal vor. Ist einer hier heute Abend, der mir sagen möchte, dass er morgen früh nicht in der Lage ist, 1 Minute zu beten? Ihr lieben Neubekehrten, bitte, bitte tut das. Jesus möchte morgen früh mit dir reden. Gib ihm eine Gelegenheit, lies in der Bibel. Jesus möchte, dass du morgen früh mit ihm redest. Bitte nützt diese Gelegenheit. Er ist da und hört. Rede mit ihm. Aber vergiss das Danken nicht. Danke ihm und dann sag ihm deine Bitten und dann geh hinein in den neuen Tag und du wirst staunen, wie Gott dich segnet. Und jetzt komme ich zu der dritten Säule, ist mir ungeheuer wichtig. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben einen furchtbaren Feind. Ihr lieben Neubekehrten, der Teufel hat eine wahnsinnige Wut auf euch. Wie schwer hat er es dir gemacht, dich überhaupt zu bekehren? Wie viele Leute kämpfen hier am Abend und möchten sich bekehren und schaffen es nicht. Warum denn nicht? Weil der Teufel sie zieht, zurückzieht und ihnen tausend Argumente eingibt. Und dann kommt er mit dieser schrecklichen Waffe, mit der Menschenfurcht. Was werden die anderen denken? Was werden deine Kollegen sagen? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und jetzt bist du ihm doch entwischt und hast Jesus angenommen. Und jetzt ist er hinter dir her und will dich zu Fall bringen. Der Teufel hat zwei unheimliche Waffen. In der Bibel steht, der Teufel kommt manchmal wie ein Engel des Lichts, um uns zu verführen. Der Teufel kann sogar fromm reden. Der kann sich richtig fromm stellen. Es kann sein, wenn die nächste Bibelstunde kommt und du möchtest zur Bibelstunde gehen, dann kommt der Teufel zu dir und sagt, brauchst du nicht in die Bibelstunde gehen. Bist gestern kaum zum Bibellesen gekommen. Lies mal heute mal richtig in der Bibel. Nimm doch diesen Abend mal und lies mal richtig in der Bibel. Das ist doch viel wertvoller. So fromm kann der Teufel reden. Und schon hat er dich von der Bibelstunde entfremdet und er lacht sich eins ins Fäustchen. Dann hast du gerade angefangen, die Bibel zu lesen und dann geht das Telefon und dann sitzt eine halbe Stunde an der Strippe. Oder steht sogar einer an der Haustür von der Versicherung und dann geht das Geschäft los. Und dieser ganze Abend ist dir irgendwie versaut. Warum? Weil du auf die Stimme des Feindes gehört hast. Das andere Mal kommt der Teufel wie ein brüllender Löwe. Wie ein brüllender Löwe. Da bekehrt sich ein junger Mann und am nächsten Abend brüllt der eigene Vater ihn an und sagt, wenn du da noch einmal hingehst zu diesem frommen Verein, dann fliegst du raus. Das fehlt uns gerade noch, hier fromm werden. Und dann steht der junge Mann da und kriegt das große Zittern. Junger Mann, wenn dir das passieren sollte, dann solltest du deinem Vater sagen, Vater, ich kann mir das nicht vorstellen, dass du das tun wirst. Dass du mich einfach auf die Straße setzt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber Vater, lass uns doch mal eine Nacht darüber schlafen. Und morgen sprechen wir noch einmal darüber. Ich will drüber nachdenken. Und du denkst auch noch mal drüber nach. Und am anderen Abend gehst du zu deinem Vater und sagst, Vater, ich habe jetzt drüber nachgedacht. Und du sicher auch. Wie denkst du jetzt? Und angenommen, der Vater würde dir sagen, ich bleibe bei meiner Meinung. Wenn du dahin gehst in diesen Verein, dann fliegst du raus. Dann solltest du zu deinem Vater sagen, Vater, wenn du das wirklich wahr machst und mich rausschmeißt, das wird mein schwerster Gang im Leben sein. Ich glaube, ich werde mit Tränen mein Elternhaus verlassen, denn ich habe euch sehr lieb. Aber das möchte ich dir doch sagen, Vater, eher lasse ich mich rausschmeißen, bevor ich Jesus den Rücken kehre. Und wenn dein Vater dabei bleibt, dann pack dein Köfferchen und geh. Das dauert keine drei Tage, dann ruft er bei dir an und fragt, kannst du mal kommen, ich würde gerne noch mal mit dir reden. Ihr Lieben, so kommt der Teufel wie ein brüllender Löwe, um Menschen einzuschüchtern. Er will dich kaputt machen. Er will, dass das, was du gefunden hast, wieder unter die Räder kommt. Bitte denk daran, wenn solche Gefahren kommen. Jemand hat einmal gesagt, gebündelte Stäbe bricht man nicht so leicht in zwei. Seht mal, ich habe hier einen Kugelschreiber. Wer kann mir einmal helfen? Kommst du mal, Hans-Jürgen? Das haben wir nicht abgemacht, er weiß gar nicht, was jetzt passiert. Hans-Jürgen, was meinst du? Das ist ein sehr starker, stabiler Kugelschreiber. Was meinst du, könntest du den so durchbrechen?
Wollen wir mal probieren?
Nein, ich frage dich, was meinst du?
Ja, einzeln geht das schnell kaputt.
Probier mal. Probier mal. Junge, Junge. Da ist er. Ich habe da noch ein paar. Das ist die gleiche Sorte, oder? Mhm. Meinst du, du würdest den auch schaffen?
Gewiss.
Meinst du, du würdest den auch schaffen?
Auch.
Meinst du, du würdest diesen auch schaffen?
Auch.
Was meint ihr?
Wenn er einzeln ist, schaffe ich jeden, aber nicht zusammen.
Aber jetzt nimmst du sie mal zusammen. Ach. Und jetzt probier einmal. Ist der hau ruck, wollen wir alle rufen? Hau ruck!
Geht nicht.
Nimm doch mal übers Knie. versäumt nicht die Versammlungen. Hebräer 10, Vers 25 steht das, wie etliche es sich angewöhnt haben. Die Apostel hatten damals schon ihre Not mit einigen Neubekehrten. Sie bekehrten sich, aber dann ließen sie sich nicht mehr sehen in der Gemeinde und bald waren sie da, wo sie vorher waren. Du brauchst unbedingt eine Gemeinde. Pastor Stockmeier sagte, widerstehe allen Absonderungsgelüsten. Wie ein Lamm der Mutter nachläuft, so sollte eine wahrhaft wiedergeborene Seele eine Weide suchen, die ihr Nahrung gibt. Ihr lieben Neubekehrten, hört mal, in der nächsten Woche müsst ihr eure erste Bewährungsprobe bestehen. Ich kann das ja nicht kontrollieren. Ich wäre gespannt, ob du die Bibelstunde besuchst. Ob du die Bibelstunde besuchst, wo die Bekehrten zusammen sind, um Gottes Wort zu hören und Gott Loblieder zu singen. In der ersten Woche nach deiner Bekehrung hast du die schwerste Bewährungsprobe zu bestehen. Wirst du dabei sein? Wirst du dabei sein, wenn Gott und sein Volk sich versammeln? Vielleicht ist jemand noch nicht so ganz sicher, wo Gott ihn haben möchte. Bitte bete sehr darum, bete sehr darum. Herr Jesus, wo ist mein Platz, wo möchtest du mich haben? Das Beste ist immer, man wendet sich an den, von dem man eingeladen wurde. Und fragt einmal, du sag mal, wo gehst du eigentlich immer hin? Ist das eine gute Gemeinde? Wäre das was für mich? Und dann gehst einmal mit, das erste Mal vielleicht mal studienhalber und vielleicht merkst du dann gleich, oh ja, das ist ein guter Platz, da gehe ich jetzt immer. Vielleicht hat Gott aber einen anderen Platz für dich. Vielleicht ist die Person, die dich eingeladen hat, weit entfernt, in einer anderen Stadt und du solltest da, wo du wohnst, wenigstens in der Nähe, eine gute, lebendige Gemeinde finden. Der Herr möge dir dabei sehr, sehr helfen. Aber bitte schließe dich nicht irgendeiner Sekte an. Bitte geh nicht zu den Mormonen. Geh nicht zu den Zeugen Jehovas. Geh nicht zu den Neuapostolischen. Geh nicht zu den Anthroposophen. Bitte geh nicht in eine Sekte, wo man die Bibel so verdreht und Menschenlehren verkündigt, die nirgends in der Bibel stehen, vermischt mit Gottes Wort, oft so, dass man es kaum merken kann. Geh in eine gute Gemeinde, in eine bibeltreue Gemeinde. Da kommt jemand zu mir in die Seelsorge, hat irgendwelche Probleme. Wenn jemand schon Christ ist und von mir einen seelsorgerlichen Rat haben möchte, ist meine erste Frage fast immer, Sie sind bekehrt? Ja. Zu welcher Gemeinde gehören Sie denn? In welche Gemeinde gehen Sie denn? Und dann kommen die Antworten, die mich manchmal erschüttern, die mich manchmal schockieren. Ihr lieben Neubekehrten, ich hoffe, wenn man euch in einem Monat fragt, dass ihr bereits dankbar bezeugen könnt, Gott hat mich wunderbar geführt. Vielleicht wird irgendjemand dann sagen, ja, ich war zweimal in der Gemeinde so und so, ich habe viel gebetet, aber ich habe dann doch gemerkt, für mich ist das doch nicht so das Richtige und ich gehe jetzt in die Gemeinde. Da sind mehrere so in meiner Altersstufe und einer meiner Arbeitskollegen geht da auch hin und das ist auch in der Nähe und da fühle ich mich inzwischen richtig wohl. Ein anderer sagt, ich bin in die Gemeinde gegangen und die haben mich gleich freundlich aufgenommen. Ich sehe mich dahin geführt. Ein anderer sagt vielleicht, ja, ich war vorher schon viel in dieser Gemeinde, aber ich war nicht bekehrt. Jetzt bin ich endlich bekehrt und jetzt gehe ich noch viel lieber. Aber dass du sagen kannst, da bin ich, da hat Gott mich hingeführt. Ich frage einen Menschen, in welche Gemeinde gehen Sie denn? Und dann sagt jemand, ja, ich gehe in keine Gemeinde. Ja, ich denke, Sie sind bekehrt. Ja, ja. Seit wann denn? Seit 3 Jahren. Ja, und Sie gehen in keine Gemeinde? Ja, wir gehen in eine Teestube. Ach so, wir gehen in eine Teestube. Ihr Lieben, eine Teestube ist doch keine Gemeinde. Eine Teestube ist doch keine Gemeinde. Eine Teestube kann eine wunderbare Einrichtung sein. Aber eine Teestube ist ein Arbeitszweig einer Gemeinde. Der verlängerte Arm einer Gemeinde, aber doch nicht die Gemeinde. Jemand sagt, wir gehen in einen Gebetskreis beim Gymnasium. Das ist wunderbar. Und wenn noch kein Gebetskreis bei deinem Gymnasium ist, dann solltest du einen gründen. Aber der Gebetskreis beim Gymnasium ist doch keine Gemeinde. Du brauchst unbedingt eine Gemeinde. Jemand sagt, ich gehe in die Jugendgruppe, ich gehe in den CVJM. Das ist in Ordnung. Wenn du jung bist, solltest du in die Jugendgruppe gehen. Aber das ist doch nicht die Gemeinde. Ihr lieben Neubekehrten, bitte, bitte mach das nicht so. Du brauchst die Gemeinde. Die Jugendgruppe ist ein Arbeitszweig der Gemeinde. Du brauchst eine Gemeinde. Am Sonntag gehörst du in die Gemeinde hinein. Und in der Woche gehörst du in die Bibelstunde hinein. Wenn sich bei uns junge Menschen bekehren, dann sagen wir Nummer 1, ist der Gottesdienst am Sonntag. Nummer zwei ist die Bibelwoche, die Bibelstunde in der Woche. Und wenn du darüber hinaus noch mehr einbringen kannst, dann, wenn du jung bist, gehst du natürlich in die Jugendstunde. Wenn du gern singst, geh doch in den Chor. Oder wenn du es einrichten kannst, komm in die Gebetsstunde am Montag. Aber wenn du nur einmal in der Woche kommen könntest, dann komm am Sonntag. Wenn du zweimal in der Woche kommen kannst, komm am Sonntag und am Mittwoch in die Bibelstunde. Wenn irgend möglich, sollte ein Neubekehrter sich schon sehr schnell freischwimmen. Gerade in der ersten Zeit braucht er so sehr die Gemeinde. Er geht am Sonntag in den Gottesdienst, geht in der Woche in die Bibelstunde und dann fragt er einmal: Herr, wo möchtest du mich haben? Wo ist mein Platz? Im Chor, in der Jugendgruppe oder da oder da oder dort? In der Gebetsstunde. Und die, die einsteigen, die werden von Gott in einer wunderbaren Weise gebraucht. Jemand sagt, ja, wir sind auch bekehrt, wir gehen in einen Hauskreis. Das ist doch keine Gemeinde. Das ist doch keine Gemeinde. Ein Hauskreis kann ein Arbeitszweig einer Gemeinde sein. Aber der Hauskreis ist doch nicht eine Gemeinde. Manchmal wird, wenn sich irgendwo Menschen bekehren, und da ist überhaupt keine richtige Gemeinde, dann entsteht erst einmal ein Hauskreis. Und dann wird der Hauskreis größer und größer. Und manchmal wird aus diesem Hauskreis nach einiger Zeit eine Gemeinde. Das sind schöne Entwicklungen. Aber unser Ziel muss immer sein, so schnell wie möglich in eine Gemeinde hineinzukommen. Eine Gemeinde ist da, wo all die Ordnungen der Bibel ernst genommen und ausgelebt werden. In einer Gemeinde sind Älteste, die wir rufen können, wenn wir in Not sind. In einer Gemeinde wird etwas getan für die Alten und für die Jungen. In einer Gemeinde ist Jungscharbeit und Kinderarbeit. In einer Gemeinde werden all diese Bedürfnisse bedacht und man bemüht sich, alle Altersgruppen zu erreichen. Und wir dürfen dann mit unseren Gaben, die Gott uns geschenkt hat, dort auch einbringen in der Gemeinde. Vielleicht möchte mich jetzt jemand fragen, du, was willst du eigentlich? Wir gehören doch schon alle irgendwie zu. Irgendwo zu, wir gehören doch alle zur Kirche. Was willst du eigentlich? Willst du uns denn jetzt von der Kirche weglocken? Ihr lieben Neubekehrten, wenn der Pfarrer der Kirche, zu der du gehörst, die du vielleicht nie besucht hast oder ab und zu mal besucht hast, wenn der Pfarrer nicht bekehrt ist, hör richtig, was ich jetzt sage. Geh ja nicht nach Hause und sage, ich hätte über die Kirche geschimpft, das habe ich nicht getan. Ich evangelisiere sogar in Kirchen, wenn die Pfarrer bekehrt sind. Wenn der Pfarrer der Kirche, zu der du gehörst, nicht einmal bekehrt ist, sag, was willst du dann in seinem Gottesdienst? Da musst du ja verkrüppeln und verkümmern. Eine tote Mutter kann keine lebendigen Kinder kriegen. Darum bekehrt sich da auch keiner. Eine tote Mutter kann kein Kind pflegen. Sie kann kein Kind pflegen, sie kann es nicht. Und so ist das auch mit unseren vielen, leider toten Kirchen. Ihr lieben Neubekehrten, ich sage das aus Liebe zu euch. Ich liebe dich, als wärst du mein Bruder oder meine Schwester oder meine Mutter oder mein Kind. Ich möchte, dass du über die Runden kommst und nicht auf der Strecke bleibst. Du brauchst eine lebendige Gemeinde, wo der da vorne steht, bekehrt ist und wiedergeboren ist. Du brauchst einen Seelsorger, der das erlebt hat, was wir hier 2 Wochen lang gepredigt haben. Und darum bete darum und der Herr wird dir ganz schnell zeigen, wo er dich haben möchte. Niemand kann dich zwingen, zu einer ganz bestimmten Gemeinde zu gehen. Gott will es dir zeigen. Du kannst mit Menschen darüber reden und darüber beten und ich glaube, Gott wird es dir ganz, ganz schnell zeigen. Es gibt immer wieder Neubekehrte, die ihre Augen offen haben, die in eine Gemeinde kommen und dann ganz schnell irgendwelche Fehler entdecken. Und wenn sie dann die Fehler entdecken in der Gemeinde, dann sind sie enttäuscht und manch einer geht am liebsten gar nicht mehr hin und denkt, er würde jetzt lauter perfekte Leute da antreffen und dann ist da irgendwie so ein brummiger Genosse in der Gemeinde, der grüßt nicht einmal und benimmt sich so komisch und dann geht der Neubekehrte nach Hause und denkt, oh weh, jetzt habe ich gedacht, ich habe eine schöne Gemeinde gefunden. Was sind denn das für Leute? Oh, pass auf, die sind nicht alle so. Das kann sein, dass da in der Gemeinde so ein komischer Typ ist, der so unfreundlich ist und sich wirklich ganz daneben benimmt. Aber er ist vielleicht auch für die anderen ein Kreuz und eine Last. Auch die anderen haben schon manchmal gedacht, oh, wenn der sich doch endlich verändern würde. Jetzt kommt er schon so lange in unsere Gemeinde. Das gibt es, in jeder Gemeinde gibt es auch ein paar Leute, die schwierig sind. Und es kann auch sein, dass in einer Gemeinde mal irgendwas was Schlimmes passiert. Das kann sein, dass irgendjemand aus der Gemeinde mit einmal rückfällig wird und in irgendeine Sünde hineinfällt. Und dann spricht sich das herum. Und dann musst du nicht gleich denken, die ganze Gemeinde ist schlecht, nur weil da irgendeiner einen Fehler gemacht hat. Sieh mal, in der ersten Gemeinde, die hatte nur 12 Mitglieder. Jesus mit seinen 12 Aposteln. Da waren nur 12. Und einer von den 12 hat eines Tages seinen Meister verkauft für lächerliche 30 Silberlinge. Wenn du damals da gewesen wärst, hättest du dann gesagt, ich trete aus dieser Gemeinde? Was ist denn das für eine Gesellschaft? Die anderen waren ganz anders. Aber Judas war ein Dieb. Judas war unecht. Und das gibt es heute manchmal auch. Wir dürfen nicht die Gemeinde verachten, wenn wir einen Fehler entdecken. Wir dürfen auch nicht zu denen gehören, die immer nur dann da sind, wenn etwas Besonderes los ist. Es gibt, jemand hat sie einmal genannt, U-Boot-Christen. U-Boot-Christen. Die tauchen immer auf, wenn was los ist. Und wenn ein neuer Redner kommt, dann sind sie da. Und dann wollen sie ihn gleich zum Kaffee einladen, und dann kommen sie mit dem Gästebuch, dann muss er reinschreiben, damit alle wissen, dass er bei ihnen war, und dann hängen sie an der Strippe und dann schreiben sie Briefe und so weiter. Immer wenn was Neues kommt, sind sie da. Und wenn dann die Veranstaltung zu Ende ist, dann gehen sie wieder auf Tauchstation. Dann siehst du sie einige Monate nicht mehr. Und dann ist irgendwo eine Konferenz und dann sitzen sie wieder in der ersten Reihe. Ihr lieben Neubekehrten, werdet nicht solche U-Boot-Christen, sondern seid ganz konstant, seid dabei, werdet treu. Und bald werden die, die für euch gebetet haben, mit dankbarem Herzen sagen, oh, diese Frau so und so, die hat sich damals im August bekehrt. Das ist jetzt erst angenommen 6 Wochen her, wie die sich in der Zeit entwickelt hat. Auch in der Ehe hat sich vieles zum Guten verändert. Inzwischen hat sich der älteste Sohn schon bekehrt. Wunderbar, was Gott in der Familie getan hat. Ihr lieben Neubekehrten, seid treu in der Nachfolge Jesu. Noch einmal diese 3 Dinge. Lies deine Bibel jeden Tag. Bete jeden Tag. Versäume nicht die Versammlungen, wie etliche es sich angewöhnt haben. Und noch etwas. Ihr lieben Neubekehrten, die meisten von euch haben noch unbekehrte Angehörige. In einigen Fällen ist es sogar der Ehepartner. Und das ist schwer. Was habe ich schon für Tränen gesehen? Von Frauen und auch von Männern. Wenn dann eine Frau sagt, ich bete schon ein ganzes Jahr und immer wieder bitte ich meinen Mann, komm doch wenigstens einmal mit, nur um mir mal einen Gefallen zu tun. Mit dem Pack will ich nichts zu tun haben. Das kann wehtun. Liebe Frau, streite nie mit ihm. Lieber Mann, liebe deine Frau weiter. Sei ein Vorbild, sei freundlich, sei lieb auf allen Ebenen. Sei ein guter Ehepartner, ein guter Vater, eine gute Mutter. Sei ein Vorbild. Lies deine Bibel jeden Tag, bete jeden Tag und versäume nicht die Versammlungen. Und wenn ihr ein kleines Kind bekommt, was dann? Oh, es gibt manchmal junge Mütter, wenn die ein Baby haben, dann sieht man sie ein Vierteljahr nicht mehr in der Gemeinde. Warum eigentlich? Bei uns in der Gemeinde haben wir junge Mütter, die kommen eine Woche nach der Geburt mit ihrem Baby in der Tragetasche in die Gemeinde am Sonntagmorgen. Vielleicht gehen sie zwischendurch mal raus mit dem Kind, um es zu stillen, dann sind sie wieder im Gottesdienst. Es wird ab und zu auch mal so eine Phase geben, wo das mal nicht so klappt oder ein Kind ist mal krank, aber richtet euch so ein. Wenn eine Familie, wenn eine Gemeinde kinderfreundlich ist, dann wird auch dafür gesorgt und dann gibt es bald einen Babydienst und einen Hütedienst und eine Kinderstunde und so weiter. Und wenn deine Kinder dann so in diese Jahre kommen, wo sie unbedingt jemanden zu Hause haben sollten und du möchtest in die Bibelstunde, dann nimm doch einen Babysitter aus der Nachbarschaft. Frag doch mal die Tochter von nebenan, ob sie nicht zu dir kommen möchte, um bei dir die Schularbeiten zu machen, für den Fall, dass mal ein Kind krank wird, dass es dann nach dem Kind sieht. Und dann kannst du mit deinem Mann in die Bibelstunde gehen. Gib doch Nachbarstochter dafür 5 Mark und die freut sich darüber. Ist dir der Gottesdienst nicht 5 Mark wert? Ich sag's noch einmal, ein letztes Mal. Lies deine Bibel jeden Tag, bete jeden Tag, versäume nicht die Versammlungen, wie etliche es sich angewöhnt haben. Und wenn du diese 3 Ratschläge befolgst, du wirst staunen, was dabei herauskommt. Aber nun noch das, was ich eigentlich sagen wollte. Ihr Lieben, die ihr unbekehrte Angehörige habt, oh, denke daran. Ohne natürliche Geburt gibt es kein natürliches Leben. Ohne Wiedergeburt gibt es kein ewiges Leben. Bete für deine Angehörigen. Bete für deine unbekehrten Angehörigen. Das muss dir ein Anliegen sein, dass sie Jesus finden, und sei ihnen ein Vorbild. Ich habe manchmal gedacht, wenn ein bekehrter Mensch nicht für seine unbekehrten Angehörigen betet, hat er überhaupt nicht begriffen, um was es hier eigentlich geht. Wenn ein bekehrter Mensch nicht alles dran setzt, um seine unbekehrten Angehörigen für Jesus zu gewinnen, ist er eigentlich ein grausamer Kerl. Sie werden verloren gehen. Sie werden in die Hölle fahren. Sie werden ewig verloren sein. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Und darum muss das dein größter Wunsch sein, dass auch deine Lieben Jesus Christus finden. Werde ein Seelengewinner. Werde treu. Werde ein Mitarbeiter. Werde ein Jünger. Und Jesus wird einmal zu dir sagen, du bist treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. In einem schönen Lied singen wir, dort vor dem Throne, im himmlischen Land, da treff ich die Freunde, die hier ich gekannt. Aber dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund unserer Freude und Anbetung sein. Ihr lieben Neubekehrten, seid entschieden, seid tapfer, nicht in eigener Kraft, in der Kraft Gottes. Manchmal erlebe ich, dass sich einer bekehrt und nach ein paar Wochen ist alles wieder beim Alten. Das kommt mir gerade so vor, als wenn jemand heiratet und verspricht seinem Mädchen ewige Treue und nach 3 Wochen liegt er mit einer anderen im Bett. Oh, wie schrecklich, wie schrecklich. Es wäre besser, die Hochzeit hätte nie stattgefunden. So kommt mir das vor, wenn jemand sich bekehrt und ein paar Wochen später steckt er wieder bis zum Hals im Dreck und führt wieder sein altes Sündenleben weiter. Ihr lieben Neubekehrten, seid tapfer, seid tapfer, seid entschieden. Und wenn alle gegen mich wären, eher lasse ich mich totschlagen, bevor ich Jesus den Rücken kehre. Seid entschieden, der Herr wird euch dabei helfen. Lasst uns jetzt einmal, bevor ich noch ein paar abschließende Worte sage, einfach mittendrin zwischendurch einmal etwas singen. Wir schlagen einmal unser Liederheft auf und singen einmal aus 153. Und das singen wir jetzt ganz besonders für die, die sich bekehrt haben. Und dann möchte ich noch ein paar ganz wichtige, abschließende Gedanken sagen. Ich wünschte, alle könnten dabei sein. Wenn jemand nicht bis zum Schluss bleiben kann, dann geh doch bitte jetzt, während wir singen, raus, damit du uns dann, wenn ich weiterrede und bete, nicht störst. Wenn alle bleiben können, umso besser. 153, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Wir wollen einmal ganz gut auf diesen Text achten. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück.
Dankeschön.